NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Ost-Aleppo, da ist die Evakuierung gestoppt worden. Warum, das wollen wir gleich mal bei unserer Korrespondentin erfragen. Und der russische Präsident Putin will mit den Bewaffneten in Syrien reden. Dazu unser Kommentar. Ein 12-Jähriger soll einen islamistischen Anschlag in Ludwigshafen geplant haben. US-Präsident Obama kündigt Vergeltung für mutmaßlich russischen Hackerangriff an. Und der frühere DFB-Präsident Niersbach bleibt gesperrt. Der Kampf um den Ostteil der syrischen Stadt Aleppo ist, so scheint es, vorbei. Machthaber Assad hat den Sieg über die Rebellen und die Befreiung ausgerufen. Und endlich konnten gestern dann erste Konvois mit Verletzten und Zivilisten die Stadt verlassen. Das war international mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen worden. Heute heißt es aber aus Aleppo, die Evakuierung der verbliebenen Rebellenviertel werde ausgesetzt. Anna Osius beobachtet für uns die Entwicklungen von Kairo aus. Ausgesetzt, was heißt das, warum?
Ja, die Lage ist tatsächlich sehr, sehr unübersichtlich. Die Evakuierungen von Zivilisten sind seit heute Vormittag unterbrochen worden und noch immer ist nicht klar, warum. Offenbar ist ein Konvoi beschossen worden und die Konfliktparteien schieben sich jetzt gegenseitig die Schuld zu. Nach Angaben der syrischen Regierung hätten sich die Aufständischen nicht an die Abmachungen gehalten. Die Rebellen hätten einen Konvoi mit Menschen beschossen, die aus dem Gebiet eben herausgebracht werden sollten. Und die Regierungsgegner sagen, nein, es waren die regierungstreuen Kräfte, die hätten geschossen und auch Autos beschlagnahmt. Wir wissen nicht, was stimmt. Was wir wissen, offenbar wurden die Kämpfer wieder aufgenommen. Die syrische Regierung erklärt, das Feuer sei wieder eröffnet worden. Und das ist eben die besondere Dramatik. Es kann sein, dass die Evakuierung nicht unterbrochen, sondern tatsächlich dauerhaft abgebrochen wurde. Russland hat erklärt, die Evakuierung sei abgeschlossen. Alle Frauen und Kinder hätten den Ostteil Aleppos verlassen. Aber das ist offensichtlich falsch. Hilfsorganisationen, die Vereinten Nationen melden, dass immer noch tausende Zivilisten in Aleppo sind und dringend auf Hilfe warten.
Und was passiert jetzt? Es hört sich an, so wie immer.
Ja, leider ja. Die Lage der Menschen in Ost-Aleppo ist absolut dramatisch. Es herrschen im Moment winterliche Temperaturen. Es hat tagelang geregnet. Viele Menschen sind obdachlos, haben kein Essen, kein sauberes Trinkwasser, keine medizinische Versorgung. Die Leiterin der Syrien-Mission vom Internationalen Roten Kreuz, die hat heute gesagt, sie habe selten ein solches Leid gesehen wie in Ost-Aleppo. Internationale Helfer berichten, dass die Menschen sich offenbar tagelang in Trümmern versteckt haben, ohne Wasser, ohne Nahrung. Und die warten und hoffen natürlich, dass das Grauen für sie ein Ende hat. Besonders tragisch war, dass heute offenbar mehrere Busse schon auf dem Weg raus waren aus Ost-Aleppo und dann wieder umkehren mussten, als es hieß, dass die Evakuierungsmission gestoppt wurde.
Nun hat ja der russische Präsident Putin im fernen Tokio, wo er wohl zu Gast ist, angekündigt, er wolle ein Gespräch fördern zwischen Mitgliedern der bewaffneten Opposition, aktiv sogar verhandeln. Bislang haben die Russen ja die Rebellen bombardiert. Was bedeutet denn diese Ankündigung?
Ja, man merkt ganz deutlich, dass es offenbar im Moment Spannungen innerhalb der regimetreuen Verbündeten gibt, also zwischen dem syrischen Regime von Assad, Russland und dem Iran. Alle drei Akteure haben völlig unterschiedliche Interessen. Assad will ganz klar nach Ost-Aleppo rein und am liebsten die ganze Stadt sofort unter seiner Kontrolle bringen. Er hat überhaupt kein Interesse an einer Evakuierungsmission. Russland dagegen hat das Interesse eigentlich, das Militärisch schnell zu beenden. Deswegen auch diese Ankündigung. Putin hat ja zusammen mit der Türkei schon die Evakuierung ausgehandelt und hat eben jetzt angekündigt, er will zusammen mit Erdogan sich um Friedensgespräche für Syrien bemühen. Da haben sich offenbar zwei international sehr umstrittene Präsidenten gefunden, um in Syrien punkten zu können möglicherweise. Ja, und der Iran hat wieder ganz eigene Interessen. Wir haben heute Meldungen von Geiselnahmen gehabt, wo offenbar iranische Milizen mehrere hundert Zivilisten in Ost-Aleppo festgehalten haben, um ihre Interessen in diesem Konflikt durchzusetzen.
Die Konvois aus Ost-Aleppo sind gestoppt oder gar beendet worden. Was bisher bekannt ist, hat uns Anna Osius erläutert. Der russische Präsident Putin hat angekündigt, aktiv mit den Mitgliedern der bewaffneten Opposition in Syrien zu reden. Wir haben es gerade gehört. Unser Moskau-Korrespondent Hermann Krause kommentiert.
Vier syrische Hilfsorganisationen machten heute in einem Appell Russland für Kriegsverbrechen in Syrien verantwortlich. Der Bürgermeister von Ost-Aleppo berichtete in Brüssel von schrecklichen Zuständen. Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach von einem Schlachthaus, einem Versagen der Menschlichkeit im 21. Jahrhundert. Auch er machte Russland verantwortlich. Dies alles aber prallte an der russischen Führung ab. In Moskau wird jegliche Schuld zurückgewiesen. Es scheint, als lebten der Westen und Russland in zwei verschiedenen Welten. Während europäische und amerikanische Medien über Gräueltaten an der Zivilbevölkerung, über den Abwurf von Fassbomben und bunkerbrechenden Bomben in Aleppo berichten, wird hierzulande ein ganz anderes Bild gezeichnet. Die russischen und syrischen Soldaten gehen mit großer Präzision vor, wird behauptet. Sie bekämpfen lediglich extreme Terroristen, die der Al-Nusra-Front oder von Al-Qaida. Und allein Russland stellt humanitäre Hilfe zur Verfügung, so sieht der Fernsehzuschauer bewegende Bilder. Lebensmittel und Decken werden den russischen Soldaten aus den Händen gerissen. Sie gehören zum Zentrum für Versöhnung der Kriegsparteien, das vor den Toren Aleppos seine Zelte aufgeschlagen hat. Was stimmt, was nicht? Interviewt wurde gestern ein gefangener Terrorist, der vor laufender Kamera angeblich erklärte, die USA hätten ihn und andere Gruppierungen ausgebildet und mit Waffen versorgt. Ein Fake, eine erfundene Geschichte oder vielleicht ein Stück Wahrheit. Das Problem, selbst wenn etwas stimmen sollte, den russisch staatlich gelenkten Medien mag man nicht mehr glauben. Sie sind Teil einer geschickten Strategie, die da lautet, alle Gräueltaten von Seiten der syrischen Armee an der Bevölkerung sind westliche Propaganda. Europa lügt, die USA lügen und alle ihre Verbündeten. Selten ist der Dissens zwischen Russland und dem Westen so deutlich geworden. Gegenseitige Beschuldigungen bis hin zu persönlichen Beleidigungen kennzeichnen das Verhältnis. Dabei sollte der Kampf gegen den Terror eigentlich als Bindeglied zwischen Ost und West dienen, als Chance, um zusammenzufinden. Doch schon bald zeigte sich, dass, wenn der russische Präsident von einer politischen Lösung sprach, er nur meinte, Bashar al-Assad zu unterstützen. Dieser angebliche Kampf gegen den Terror, er wurde zur zynischen Machtpolitik des Kreml. In Syrien hat Putin gezeigt, dass es nicht möglich ist, die Militärmacht Russland zu isolieren. Aber wie soll es weitergehen? Dass nun die Türkei im kasachischen Astana vermitteln soll zwischen Assad und der Opposition, ist ein sehr seltsamer Vorschlag des russischen Präsidenten. So wurde die Türkei lange Zeit von Moskau als direkter Unterstützer des IS bezeichnet. Nun aber soll der Despot Erdogan mit dem von ihm gehassten Diktator Assad an einem Tisch sitzen. Das Ganze scheint eine Nebelkerze des Kreml. Den Kampf um Aleppo haben Assad und Putin vielleicht gewonnen, aber ein Ende des menschlichen Leids und eine politische Lösung für Syrien, beides ist auch heute, am Tag, wo die Unsicherheit um die Evakuierung und die Folgen andauert, immer noch nicht in Sicht.
Der Kommentar von Hermann Krause im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das gab es bisher noch nicht in Deutschland. Ein 12-Jähriger soll Anfang des Monats versucht haben, vor dem Rathaus in Ludwigshafen eine Nagelbombe zu zünden. Die Tat konnte durch einen aufmerksamen Zeugen zwar verhindert werden, die Polizei geht aber davon aus, dass auch ein weiterer Versuch etwa 2 Wochen vorher auf das Konto des Jungen geht. Und die Bundesanwaltschaft ist mittlerweile in den Fall eingeschaltet worden. Möglicherweise gibt es einen islamistischen Hintergrund. Panja Schollbach berichtet.
Große Aufregung in Ludwigshafen, nachdem am Morgen bekannt wurde, dass ein 12-jähriger Deutsch-Iraker 2-mal versucht haben soll, hier Sprengstoffanschläge zu verüben. Möglicherweise per Handy, angeleitet von der Terrororganisation Islamischer Staat. Der Junge sei inzwischen an einen sicheren Ort gebracht worden, erklärte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse am Nachmittag.
Deswegen geht von ihm aktuell auch keine Gefahr aus. Die zuständigen Behörden arbeiten gemeinsam mit Hochdruck an einer Lösung, die längerfristig trägt. Das Land hat uns zugesagt, das städtische Jugendamt mit dieser Problematik nicht alleine zu lassen und eine Lösung schnellstmöglich gemeinsam herbeizuführen.
Das heißt, der Junge aus Ludwigshafen, der mit 12 Jahren noch nicht strafmündig ist, soll langfristig in einer Einrichtung untergebracht werden. Der Deutsch-Iraker soll auf dem Weihnachtsmarkt und in der Nähe einer Einkaufspassage am Ludwigshafener Rathaus Ende November und Anfang Dezember versucht haben, 2 Sprengsätze zu zünden. Beides Mal explodierten sie nicht. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Sprecher Stefan Biel.
Wir haben aufgrund des Fundes einer Nagelbombe in Ludwigshafen vor einer guten Woche Ermittlungen aufgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können leider keine weiteren Auskünfte erteilt werden.
Nach SWR-Informationen soll der Junge aber über einen Messenger-Dienst auf seinem Handy zu den Taten angeleitet worden sein. Dahinter könnten Terroristen der Organisation Islamischer Staat stecken. Terroranweisungen per Handy, heutzutage nichts Ungewöhnliches, sagt Innenminister Roger Lewenz.
Wir haben natürlich sehr intensive Erkenntnisse, dass auch Terrororganisationen wie der IS alle modernen Medien nutzen. natürlich auch sogenannte soziale Netzwerke, zum Beispiel auch Smartphones. Also man erreicht mit den Hassbotschaften quasi jede und jeden. Und da sind die, das muss man leider sagen, sehr intensiv aufgestellt.
Wie und ob der 12-Jährige tatsächlich Kontakt zu der Terrororganisation Islamischer Staat geknüpft hat, ist noch völlig unklar. Klar ist, der Junge aus Ludwigshafen ist wahrscheinlich der bislang jüngste Terrorverdächtige in Deutschland.
Ein 12-Jähriger unter Terrorverdacht, das müsse jeden aufschrecken lassen, sagte Regierungssprecher Seibert. Da wurde Verfassungsschutzpräsident Maaßen schon deutlicher, wie Stefan Überbach berichtet.
Der gescheiterte Anschlagsversuch in Ludwigshafen ist nach Ansicht von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ein weiteres Beispiel für die neuen Anwerbestrategien islamistischer Terroristen. Maaßen sagte dem SWR, Anhänger des sogenannten Islamischen Staates oder ihre Unterstützer würden im Internet ganz bewusst nach Kindern suchen, die sie radikalisieren könnten, damit diese dann Anschläge begingen. Junge Menschen hätten in diesem Jahr schon eine Reihe von Attentaten in Deutschland verübt. In Hannover etwa sei im Februar ein Bundespolizist von einem 15-jährigen Mädchen schwer verletzt worden. Aber auch in Ansbach oder Würzburg seien die Täter noch nicht volljährig gewesen. Der Fall in Ludwigshafen zeige, dass nun auch Kinder als Instrumente für Terroranschläge missbraucht würden. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes gäbe es bestimmte soziale Netzwerke, WhatsApp-Gruppen oder Chaträume, in denen junge Leute gezielt angesprochen und dazu gebracht würden, gewaltbereit zu sein und Straftaten zu begehen. Verfassungsschutzpräsident Maaßen glaubt, dass es noch weitere potenzielle jugendliche Attentäter gibt. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl innerhalb kurzer Zeit weiter zugenommen habe.
Gestern Abend, da haben Sie sich ja noch in Brüssel gesehen. Heute konnten Sie Ihre Gespräche in Berlin fortsetzen. Vielleicht erhofft sich der griechische Ministerpräsident Tsipras ja mehr Entgegenkommen von Kanzlerin Merkel, als er in Brüssel erfahren hat. Denn die anderen 27 EU-Staats- und Regierungschefs hatten zugesagte Erleichterungen beim Schuldenmanagement verschoben. Hintergrund sind Geschenke der Regierung in Athen an die Rentner. Die waren mit der EU offenbar nicht abgesprochen. Tsipras will, dass sein Land, wie er sagt, als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems gesehen wird. Ob er die deutsche Regierung davon überzeugen kann, Christoph Prössl.
Schuldenpaket, Flüchtlinge, wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland, EU-Türkei-Abkommen. Bei dem Themenbouquet ist klar.
Wir haben nicht immer einfache Gespräche gehabt, aber unsere Gespräche sind immer ehrlich, aufrichtig und geprägt davon, dass wir auch Ergebnisse erzielen wollen. Und deshalb freue ich mich, dass ich dich, Alexis, heute hier bei uns in Deutschland begrüßen kann und dass wir die Gelegenheit zum Austausch haben,
sagte Bundeskanzlerin Merkel vor Beginn der Gespräche mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Die beiden hatten sich erst gestern getroffen in Brüssel, aber im Kreis der 28 konnte längst nicht alles angesprochen werden. Da ist der Fall eines jungen Flüchtlings, der in Freiburg eine Frau getötet haben soll. Der Mann war in Griechenland 2014 zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. 2015 kam er dann schon frei und verschwand. In ihren Stellungnahmen vor dem Treffen gingen die beiden Regierungschefs darauf nicht ein. Fragen waren nicht zugelassen. Ob der Fall im Gespräch zwischen Tsipras und Merkel eine Rolle spielt, ist also offen. Der Fall illustriert jedoch, Griechenland ist überfordert angesichts des Flüchtlingszustroms. Angela Merkel sprach abstrakt von einer riesigen Herausforderung für Griechenland.
Und deshalb versuchen wir auch, Griechenland zu unterstützen. Und ich glaube, wir beide werben gemeinsam immer wieder dafür, dass wir zu einer fairen Verteilung der Flüchtlinge kommen müssen innerhalb der Europäischen Union und ein Land wie Griechenland hier nicht alleine lassen können.
Beim EU-Türkei-Abkommen laufen die Prozeduren noch nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen, sagte Merkel und nahm Bezug auf den Beschluss des Europäischen Rates gestern. Alle Facetten des Abkommens sollen umgesetzt werden. Den Wunsch Griechenlands, Erleichterung bei der Schuldenlast zu erfahren, sprach Merkel nicht an, dafür Tsipras. Der Ministerpräsident sagte, Griechenland wolle nicht mehr als Teil der Krise, sondern als Teil der Lösung wahrgenommen werden. Das klang selbstbewusst und Tsipras untermauerte es mit Zahlen. 2017 erwartet seine Regierung ein Wirtschaftswachstum von 2,7%, 2018 von 3,1%. Diese Perspektive hat Tsipras offenbar beflügelt. Athen bereitet Sonderzahlungen für Rentner vor. Mit den Gläubigern war das nicht abgesprochen. Kurzfristige Schuldenerleichterungen waren deshalb auf Eis gelegt worden. Direkt sprach Tsipras die Verstimmung nicht an, betonte aber, man sollte nun an Hilfe für diejenigen denken, die im Namen Europas und der europäischen Stabilität große Opfer erbracht hätten.
Wir haben es ja gerade von Christoph Prössl gehört. Zwischen der Kanzlerin und dem griechischen Ministerpräsidenten wurde vermutlich auch über den Fall der getöteten Studentin in Freiburg gesprochen. Die griechischen Behörden wiesen Vorwürfe von Bundesinnenminister de Maizière zurück. Die Fingerabdrücke und Personalien des Verdächtigen seien sehr wohl gespeichert und damit den Sicherheitsbehörden zugänglich gewesen. Michael Lehmann.
Die Fingerabdrücke des jungen Afghanen wurden nach dessen Straftat und Verurteilung auf Korfu im Jahr 2013 in der europäischen Datenbank Eurodac eingetragen. Das hat heute das griechische Justizministerium in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Ministerium für Bürgerschutz mitgeteilt. Damit waren die Fingerabdrücke aus Sicht der griechischen Ministerien den Behörden aller EU-Länder zugänglich. Keine Erklärung geben die Ministerien zur Frage ab, warum der entlassene junge Mann nicht europaweit zur Fahndung ausgerufen wurde, nachdem er vorzeitig aus der Jugendhaft entlassen worden war und sich in Athen nicht mehr bei der Polizei gemeldet hatte. Diese Meldepflicht war Teil der Auflagen für die Zeit nach seiner Entlassung. Wie beide griechische Ministerien heute ebenfalls mitteilen, wurde die Entlassung des jungen Afghanen formal zurückgenommen, als er sich nicht mehr bei der Polizei gemeldet hatte. Als minderjähriger Straftäter konnte er nach damaliger Gesetzeslage entlassen werden, weil er 2/5 seiner Strafe abgesessen hatte.
Der Bundesinnenminister hält die Sammelabschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan für rechtlich möglich. Einige Bundesländer sehen das völlig anders und auch die Opposition hält sie für unverantwortlich. Eine Chance, sich damit durchzusetzen, hatten Grüne und Linke im Bundestag nicht. Das Parlament lehnte einen Abschiebestopp für Afghanen ab. Alex Krämer.
Ola Jelpke, Innenpolitikerin der Linken, ist ordentlich in Fahrt. Gegenstand ihres Zorns ist die Bundesregierung im Allgemeinen und der Bundesinnenminister im Besonderen.
Ungeachtet einer Kriegssituation zehntausende Leute abschieben zu wollen, das ist wirklich ausgesprochen zynisch. Man kann nur sagen, dafür können sie sich nur noch schämen. Also ich finde es wirklich ein Riesenskandal.
Was wir in dieser Woche erlebt haben, ist Symbolpolitik, sagt Luise Amtsberg von den Grünen. Thomas de Maizière wolle ein Exempel statuieren, ohne Rücksicht auf Verluste.
Halten Sie es für richtig, einen Mann, der seit 21 Jahren in Deutschland mit einer Duldung lebt, ein 3 Monate altes Kind hat, nachts um 2 Uhr aus seiner Wohnung geholt wird und zum Flieger verbracht wird? Halten Sie es für richtig, dass ein suizidgefährdeter Mann aus der Psychiatrie abgeholt und gefesselt zum Flughafen gebracht wird? Wir nicht.
Sichere Regionen, wie von der Bundesregierung behauptet, gäbe es nicht in Afghanistan. Grüne und Linke fordern daher einen sofortigen Abschiebestopp. Auf keinen Fall, heißt es dazu aus der Union. Wir brauchen weiter Abschiebungen auch nach Afghanistan, sagt Stefan Meyer von der CSU.
Es kann doch nicht sein, dass Personengruppen gleich behandelt werden in der Rechtsfolge, unabhängig davon, ob sie anerkannt werden als Flüchtlinge oder eben nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen gehört die Ausreise derer, die ausreisepflichtig sind, die kein Bleiberecht bekommen, zum Gesamtpaket im Asylrecht.
Meyers CDU-Kollege Armin Schuster ergänzt, Menschen ohne Bleiberecht dennoch erst einmal bleiben zu lassen, das schade ihnen letztlich.
Weil sie Menschen, die nicht hier bleiben dürfen, monatelang vorgaukeln, sie könnten es doch. Und dann, wenn wir durchgreifen, dann ziehen wir sie aus den Kitas und aus den Schulen heraus. Das ist nicht human. Und deswegen bin ich für eine konsequente Haltung und bin sofortig für Abschiebung. Schnelle Entscheidungen sind immer gut.
Nachdenklich hin- und hergerissen ist Lars Castellucci von der SPD. Er weiß, dass sozialdemokratische Innenminister in den Ländern die Abschiebungen mittragen, hat aber Bauchschmerzen. Schließlich hätten Gerichte noch kurz vor Abflug Menschen wieder aus dem Flieger herausgeholt.
Da kann man jetzt sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Aber ich kann so der Retter in letzter Sekunde, das mag ich beim Krimi am Samstagabend vielleicht ganz gerne, aber in einem Rechtsstaat ist das nicht mein Maßstab. Ich finde, dass so eine Last-Minute-Aktion schon einen Blick, ein Licht darauf wirft, dass wir ein Problem haben, ob die Verfahren eben ordentlich abgelaufen sind im Vorfeld.
Die Aktion vom Mittwoch sei daher hochproblematisch, meint der SPD-Mann. Die Politik müsse darauf dringen, dass die Qualität der Asylverfahren stimme. Am Ende der Debatte stimmt der Bundestag gegen einen Abschiebestopp für Afghanistan, den Grüne und Linke beantragt hatten.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.49 Uhr. Der Weihnachtsbesuch ist gerettet. Die Piloten der Lufthansa werden vorerst jedenfalls nicht mehr streiken. Die Interessenvertretung Cockpit und die Fluglinie haben sich auf ein Schlichtungsverfahren in ihrem Tarifstreit geeinigt. Und bis zu dessen Abschluss Ende Januar sind die Arbeitskämpfe ausgesetzt. Lars Hoffmann.
Wie die Pilotengewerkschaft Cockpit und das Unternehmen mitteilten, wolle man den Konflikt um die Pilotengehälter in einer Schlichtung lösen. Bis Ende Januar soll eine Einigung erzielt werden. Lufthansa-Personalchefin Volkens sagte, sie sei zuversichtlich, das mit Hilfe eines Schlichters erreichen zu können. Cockpit-Tarifexperte Schumacher sagte, man wolle eine Lösung finden, die den Mitarbeitern und dem Unternehmen gerecht werde. Wer der Schlichter in dem Konflikt zwischen der Lufthansa und dem Piloten ist, soll nicht verraten werden. Während der Schlichtung gilt eine Friedenspflicht. Solange wird also nicht gestreikt. Zuletzt hatten die Piloten im Schnitt pro Jahr 3,7% mehr Geld gefordert, rückwirkend seit 2012. Seitdem ist der Vergütungstarifvertrag bereits offen. Die Lufthansa hat 4,4% mehr Geld geboten, plus einer Einmalzahlung in Höhe von 1,8 Monatsgehältern. Ende November hatten die Piloten insgesamt 6 Tage lang gestreikt. Die Lufthansa musste insgesamt rund 4.500 Flüge streichen.
Zwischen den USA und Russland, da deutet sich eine Auseinandersetzung der besonderen Art an. Man kann es auch Cyberkrieg nennen. Hintergrund sind die CIA-Erkenntnisse darüber, dass russische Hacker den Wahlkampf der US-Demokraten diskreditiert haben sollen. Sogar der russische Präsident Putin selbst habe den Einsatzbefehl dazu gegeben, E-Mails der Demokraten zu hacken. Putin bestreitet das natürlich. Präsident Obama allerdings kündigte nun Vergeltung an. Martin Ganselmeier berichtet.
In den vergangenen Tagen war auch in seiner eigenen Partei Kritik laut geworden. Obama hätte schon vor der Wahl im November deutlicher auf die russischen Hackerangriffe reagieren müssen. Obama verteidigte seine Zurückhaltung mit dem Hinweis, hätte er damals schärfer reagiert, hätte dies wie ein Wahlkampfmanöver zugunsten von Hillary Clinton ausgesehen. Deshalb habe er ein Statement seines Geheimdienstdirektors bevorzugt. Nun aber gebe es für ihn keinen Grund mehr zur Zurückhaltung, sagte Obama im Radiosender NPR.
I think there is no doubt.
Ich denke, es gibt keinen Zweifel daran, dass wir handeln müssen, wenn eine ausländische Regierung versucht, die Integrität unserer Wahlen anzugreifen. Und das werden wir zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, den wir bestimmen. Manches könnte öffentlich werden, anderes nicht.
Explicit and publicized, some of it may not be.
In den US-Medien wird bereits darüber spekuliert, wie die Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland aussehen könnten. Der Sender NBC hatte am Donnerstag unter Berufung auf 2 hohe Geheimdienstverantwortliche berichtet, dass Russlands Präsident Putin direkte Anweisungen für den Umgang mit den gehackten Mails von Hillary Clintons Wahlkampfmanager gegeben habe. Deshalb sei eine der möglichen Vergeltungsmaßnahmen, Putins Vermögensverhältnisse zu veröffentlichen, welche auf einen 2-stelligen Milliardenbetrag geschätzt werden. Auch weitere Wirtschaftssanktionen sind im Gespräch. Dagegen seien amerikanische Hackerangriffe auf russische Einrichtungen ein zweischneidiges Schwert, meinen US-Experten. Denn sie könnten den russischen Geheimdiensten Aufschlüsse über Amerikas Cyberarsenal geben. Noch gefährlicher sei ein eskalierter Cyberkrieg zwischen Russland und den USA. Die digitalisierte US-Gesellschaft wäre deutlich verwundbarer als das technologisch rückständigere Russland. Auf jeden Fall müsse die US-Regierung Antworten finden auf die neuen Bedrohungen durch Cyberspionage, betonte Obama, denn diese Methoden gingen weit über die übliche Geheimdienstarbeit hinaus.
The kind of malicious cyber-attacks that steal trade secrets.
Böswillige Cyberattacken zum Beispiel, die Wirtschaftsgeheimnisse stehlen oder Industriespionage betreiben, wie es die Chinesen versucht haben. Ebenso neu ist es, Geheimdienste zu aktivieren, um Wahlen zu beeinflussen.
Activating intelligence in a way that's designed to influence elections.
Obama rief Demokraten und Republikaner auf, diesen neuen Bedrohungen mit vereinten Kräften entgegenzutreten. Denn die russischen Hackerangriffe sind längst zu einem Streitthema zwischen der künftigen Trump-Regierung und der scheidenden Obama-Regierung geworden. Donald Trump hält die Vorwürfe gegenüber Russland für nicht bewiesen. Trump sieht darin eine linke Verschwörungstheorie, um Zweifel an seinem Wahlsieg zu streuen. Über Twitter fragte Trump, warum haben sie sich erst beschwert, nachdem Hillary verloren hat. Präsident Obama wird noch im Laufe des Tages seine traditionelle Jahresabschluss-PK geben, bevor er dann in den Urlaub nach Hawaii fliegt. Die russischen Hackerangriffe und mögliche US-Vergeltungsaktionen stehen ganz oben auf der Themenagenda, ebenso das Versagen der US-Regierung in Syrien.
Im postfaktischen Zeitalter, da machen sich die Postfaktischen ihre eigenen Nachrichten. Fake News haben Hochkonjunktur. Schreibe, was du willst, tausendfach geteilt und kommentiert, es entsteht eine neue Realität. Was soll's, kann man sagen, auch schräge Meinungen müssen wir ertragen. Wenn es aber nicht dabei bleibt, sondern falsche Tatsachen behauptet werden, früher nannte man das Lügen, dann wird das zu einem juristischen Problem, auch für den, der sie verbreitet, für Facebook und Co. also. Das Netzwerk hat nun versprochen, es solle einfacher werden, Fake News zu melden. Nicole Markwald.
Wahr oder falsch, ob der Inhalt eines Artikels, der im Newsfeed von Facebook angezeigt wird, wirklich stimmt, ist selbst für Profis manchmal schwer zu sagen. Gerade erst veröffentlichte das renommierte Pew Research Institute eine Umfrage, in der 2/3 der Befragten angaben, dass Falschnachrichten sie extrem verwirren. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nun neue Maßnahmen vorgestellt, die Zahl der Falschnachrichten in dem sozialen Netzwerk senken soll und die derzeit von einer kleinen Gruppe von Nutzern getestet werden. Wie das funktionieren kann, erklärt das Unternehmen in einem kurzen Video.
If you suspect a news story is fake, you can report it. It just takes a few taps.
Zuerst verlässt sich Facebook auf seine Mitglieder. Wenn eine bestimmte Anzahl von Nutzern einen Artikel als mögliche Falschnachricht meldet, schaltet das Unternehmen unabhängige Faktenchecker ein. Mit beteiligt sind unter anderem das Portal Pointer, ABC News sowie die Nachrichtenagentur Associated Press. Ebenfalls dabei sind die Macher der Webseite Snopes. Sie hat sich darauf spezialisiert, den Wahrheitsgehalt von Geschichten zu prüfen. Stellen diese Faktenchecker dann fest, dass die gemeldete Geschichte falsch ist, erhält diese eine optische Kennzeichnung, ein kleines Warndreieck. Unter einem zusätzlichen Link wird erklärt, warum die Nachricht von unabhängiger Stelle in Frage gestellt wurde. Will ein Nutzer die Nachricht trotzdem weiterverbreiten, wird ein Warnhinweis gezeigt, aber er wird nicht daran gehindert.
You may see an alert before you share some links that have been disputed by third-party fact-checkers. You can then cancel or continue with the post.
Außerdem soll es nicht mehr möglich sein, Falschnachrichten für Werbezwecke zu missbrauchen. Roger Cheng vom Technologieblog CNET hält die Maßnahmen grundsätzlich für gut, hat aber Zweifel daran, wie effektiv Falschnachrichten so bekämpft werden können. Ein Warnhinweis bei einer Falschnachricht ist sicherlich hilfreich, aber bei Menschen, die in ihrer Haltung feststecken, wird das keinen Unterschied machen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg selbst schrieb in einem Statement: Ich sehe Facebook als Technologieunternehmen. Aber mir ist klar, dass wir eine größere Verantwortung haben, als nur die Infrastruktur zu bauen, durch die Informationen hindurchfließen. Wir schreiben die Artikel nicht, die unsere Nutzer lesen und teilen, aber uns ist bewusst, dass wir mehr sind als nur ein Verteiler von Nachrichten.
Der frühere Chef des Deutschen Fußballbundes, Niersbach, hat mit seiner Berufung gegen die Sperre durch den Weltfußballverband keinen Erfolg gehabt. Die Berufungskommission der FIFA lehnte den Einspruch ab. Daraufhin legte Niersbach seine Funktionen im Weltverband nieder. Er war wegen des Skandals um die WM 2006 im November 2015, also im vergangenen November, als Chef des Deutschen Fußballbundes zurückgetreten. Jens Wolters berichtet.
Möchte man es positiv bewerten, dann könnte man sagen, Wolfgang Niersbach sei konsequent. Stunden nachdem er mit seinem Einspruch bei der FIFA-Berufungskommission gegen seine Einjahressperre scheiterte, trat er von all seinen Fußballämtern zurück. Aber eigentlich ist es auch nur die logische Konsequenz gewesen. Hintergrund ist seine Rolle im deutschen WM-Skandal rund um das Turnier 2006. Diese Rolle Niersbachs ist weiterhin ungeklärt und deshalb bleibt er weiter außen vor. Seine letzte Chance, dagegen vorzugehen, wäre vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gewesen. Ich habe mich entschieden, nicht mehr den CAS anzurufen, sondern vielmehr die persönlichen Konsequenzen zu ziehen, meine Ämter in den internationalen Gremien aufzugeben, so Niersbach in einer schriftlichen Stellungnahme. Dem höchsten Rat des Weltfußballs, dem FIFA Council, hätte der ehemalige DFB-Präsident noch bis zum Jahre 2019 angehört. Doch wolle er seinen Platz räumen aufgrund vieler wichtiger Themen, die es gilt zu bearbeiten. Niersbachs Mandat auf europäischer Ebene im UEFA-Exekutivkomitee wäre im kommenden Frühjahr ausgelaufen.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen nur noch einen schönen Abend, sage Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.